Ich habe ein Bild herausgesucht, ihr Lieben. Ein Bild, bei dem vielleicht der eine oder andere denkt, nett. Bei dem vielleicht der eine oder andere auch denkt, ach schön, sieht ein bisschen aus wie Urlaub. Weiß jemand von euch, was das Besondere an diesem Bild ist? Die Frucht.
Aha.
Und die Blüte.
Aha.
Beides gleichzeitig.
Frucht und Blüte gleichzeitig. Jetzt könnte ich natürlich den Steffen hier vorbitten. Der könnte uns das jetzt genau erklären. Warum, wieso, weshalb. Also ich habe das mal versucht, so ein Stück weit zu googeln. Es gibt nur ganz wenige Pflanzen, die gleichzeitig blühen und Früchte tragen. Das sind so ein paar Zitrusfrüchte zum Beispiel. Also Zitronen und Orangen. Und ich fand das ein total spannendes Bild. Weil mich das so ein bisschen an unser Leben als Christen erinnert hat. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe zum Thema die Frucht des Geistes. Und ich persönlich als Mensch bin ja so jemand, der sagt so, ich bin vielleicht an manchen Stellen schon im Fruchtstadium, dass ich Frucht trage, auch als Christ. Und bei manchen Stellen, da ist es so, dass der Geist Gottes in mich erst die Blüte hineinlegt, die noch bestäubt werden muss, die erst noch sich entwickeln muss, um tatsächlich Frucht zu bringen. Und ich glaube, als Gemeinde und als Menschen sind wir ganz häufig in jedem dieser Stadien. Und für mich war dieses Bild, dieser Orangenbaum einfach so ein tolles Bild dafür zu sagen, gleichzeitig blühen, bestäuben lassen, aufwachsen, entwickeln und Frucht bringen. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ich möchte gern den Predigttext für heute lesen. Der steht im Galaterbrief. Wenn ihr eurer alten menschlichen Natur nachgebt, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbildung, zu abergläubigem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals das Reich Gottes sehen. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Ja, ihr Lieben, eine Predigtreihe über diese Frucht des Geistes. Wir haben vor 14 Tagen schon eine Predigt gehört über Frieden und Freude. Da waren einige eindrucksvolle Gedanken dabei. Und mir schien aber, es ist eigentlich wichtig, nochmal diesen Galaterbrief insgesamt zu beleuchten. Den Predigttext hat der Olli eben vorgelesen. Und das ist schon harter Tobak, oder? Ich habe extra auch eine Übersetzung ausgewählt, die schon ziemlich drastisch ist. Ich will darauf später nochmal zurückkommen, aber ich möchte ein bisschen über den Galaterbrief noch mit euch sprechen. Das ist ja eine regelrechte Kampfschrift. Paulus kämpft mit Worten um das Evangelium und für das Evangelium bei diesen Galatern. Die Galater, also es war ja keine Stadt, Galat oder Galata oder so ähnlich, sondern das ist ein Gebiet, so zwischen Ankara und dem Schwarzen Meer heutzutage. Da lebten Kelten und von denen waren einige Christen geworden, auch durch die Arbeit von Paulus, der ja Missionar war und durch die Lande gezogen ist und das Evangelium verkündet hat. Und haben kleine Gemeinden gegründet. Und in diesem Galaterbrief schreibt Paulus an einer Stelle, ihr liefet gut. Also das ist ja ein Lob. Und an anderer Stelle, ihr unverständigen Galater, wer hat euch behext? Was ist da passiert? In diese Gemeinden, die aus Leuten bestand, die vorher eben, wie gesagt, Kelten oder die Kelten waren von Geburt, die also ihre eigene Religion natürlich hatten, vielleicht auch der vorherrschenden römischen Religion angehörten, waren nun Christen geworden. Und in diese christlichen Gemeinden sind Leute gekommen, die auch Christen geworden waren, die aber vorher einen jüdischen religiösen Hintergrund hatten. Und die haben den Leuten gesagt, also passt mal auf, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, wenn ihr Gottes Liebe erleben wollt, dann müsst ihr natürlich auch die Vorschriften des Alten Testamentes, des Alten Bundes, des Gesetzes einhalten. Und wir haben ihm wahrscheinlich erklärt, dass diese Vorschriften sehr sinnreich sind. In Psalm 19 steht mal, sie erfreuen das Herz und erquicken die Seele. Und sie haben ihnen wahrscheinlich erklärt, dass diese Vorschriften eine ganz hohe Symbolkraft haben. Sie helfen einem dabei, die Aufmerksamkeit immer auf Gott zu richten und ein gutes Leben zu führen. Und sie werden ihnen gesagt haben, ihr müsst diese Vorschriften einhalten, wenn ihr zu Gott gehören wollt, wenn Gott euch lieben soll. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird Gott sehr zornig über euch. Ich glaube, es gibt in jeder Gemeinde Menschen, wenn denen das verkündet wird, die sagen, oh, da haben sie recht. Das stimmt. Denn eigentlich liebt Gott mich ja gar nicht so richtig. Wie soll er auch? So wie ich bin, bei meinem Leben. Menschen, die sich leicht ein schlechtes Gewissen einreden lassen, die glauben, ich genüge ja sowieso nicht. Solche Menschen sind offen für die Botschaft, du musst aber Gesetze einhalten, du musst Vorschriften einhalten, sonst liebt dich Gott nicht. Und das war bei diesen Galatern offenbar passiert und hat scheinbar großen Widerhall gefunden, so dass Paulus sich genötigt sah, einen ganzen Brief zu dem Thema an diese Leute zu richten. Und Paulus setzt dem jetzt entgegen, wer Jesus nachfolgen will, der muss seine Erlösung annehmen. Das ist es, worauf es ankommt. Und die Erlösung heißt, ihr seid frei davon, Vorschriften einhalten zu müssen, damit Gott euch liebt, damit Gott euch Gnade und Segen schenkt. Das ist die eigentliche Erlösung. Von der Sünde, sagt man auch dazu. Ihr seid erlöst, nun lebt auch in dieser Erlösung. Aber wie? Und da kommen wir zu diesem Predigttext. Das ist, wie gesagt, ein ziemlich harter Tobak. Von sexueller Unmoral ist da dem Leben, ist da die Rede, von sittenlosem und ausschweifendem Leben, Feindseligkeiten, Streit und Eifersucht und all diesen Dingen. Und ich glaube, Paulus wollte damit nicht sagen, dass alle Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die Jesus nicht kennen, ständig ihr ganzes Leben lang das machen, was er hier aufgeschrieben hat. Er war ja nicht doof, der wusste ganz genau, dass es sich nicht so verhält. Und das ist ja auch unsere Erfahrung im Leben, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, trotzdem ein gutes Leben führen können. Dass Menschen, die Jesus nicht kennen, in manchen Dingen sogar für uns vorbildlich sein können. Was meint also Paulus? Er sagt das nicht so direkt, aber ich glaube, er meint, dass immer, wenn so etwas geschieht, was hier aufgeschrieben ist, das Ausdruck dieses menschlichen, selbstsüchtigen Lebens ist. Und nun ist aber, also wir sind ja Gottes Schöpfung. Und der Heilige Geist lässt es sich nicht nehmen, auch in Menschen zu wirken, die ihn gar nicht kennen wollen, die nichts von ihm wissen wollen. Und das Gute, das Menschen tun können, glücklicherweise ist eigentlich immer auch eine Frucht des göttlichen Kerns, der göttlichen Schöpfung, die in jedem von uns liegt. Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, oder das würde heißen, wenn ich das so richtig sehe, dass weil wir Gottes Geschöpf sind und weil die Welt zwar von Gott abgefallen ist, aber immer noch Gottes Eigentum ist, Gott in ihr weiter wirkt, und zwar das Gute. Und zwar bringt der Heilige Geist Frucht hervor. Olli hat schon ein bisschen was dazu gesagt anhand dieses Bildes. Also das ist ja eigentlich immer ein Wunder. Jedes Jahr. Erst gibt's eine Blüte, und wenn wir es nicht besser wüssten, müsste man ja sagen, wie soll aus so einer Blüte eine Frucht entstehen? Ist ja ganz unmöglich, aber es geschieht. Es entsteht eine Frucht, sie wächst. Und wenn sie die volle Größe erreicht hat, ist sie aber noch nicht fertig, sie muss dann noch reifen. Und das geht langsam. Das dauert. Und wenn man die Früchte zu zeitig erntet, sind sie meistens sauer und man hat nur bestenfalls die Hälfte davon, wenn man sie zu zeitig isst. Das Wachsen und Reifen der Frucht dauert, es braucht Zeit. Und so ist es auch bei uns, mit der Frucht des Heiligen Geistes. Und es geht sogar so weit, dass der Heilige Geist behindert werden kann durch uns in seinem Wirken. Aber er kann natürlich auch begünstigt werden. Wir können bereit sein für sein Wirken, wir können ihm sozusagen helfen. Unser Leben ist dazu berufen, jeder von uns ist dazu berufen, Frucht hervorzubringen, die der Heilige Geist wirkt, gottgemäßes Leben. Aber warum dauert das eigentlich so lange? Ich denke, wir sind alle davon überzeugt, wenn Gott wollte, könnte er mit einem Fingerschnipsen uns alle zu ganz gottgemäßen Menschen machen. So wie in dieser schönen Geschichte aus dem Evangelium, also es abgewandelt, könnte jeder sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein Leben trittst, aber sprich nur ein Wort und ich bin ein gottgemäß lebender Mensch. Aber Gott hat sich entschieden, es anders zu machen, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Gott hat sich entschieden, wachsen zu lassen, Frucht hervorzubringen und uns mitzunehmen auf diesem Weg. Und es gibt in der Natur gute und schlechte Jahre. Wir wissen alle noch, im letzten Jahr haben die Obstbäume alle getragen, dass sogar die Äste abgebrochen sind. Das ist aber nicht jedes Jahr so. Und es gibt schlechte Jahre. Es gibt Jahre mit Frost in der Blütezeit und da gibt es gar keine Frucht. Das ist mal so und so ist das auch in unserem Leben. Aber warum? Eine Antwort darauf gibt uns vielleicht eine Erkenntnis der Wissenschaft, die nicht allzu neu ist, die unter dem Begriff Epigenese bekannt geworden ist. Und das besagt, dass Ereignisse unseres Lebens, dramatische Ereignisse, nicht nur unsere Seele prägen, sondern tatsächlich sich einschreiben in unser Erbgut. Das heißt, wenn das einmal im Erbgut drinne steht, dann ist es auch drin und dann geht es nicht wieder raus. Und da wir ja bei unserer Fortpflanzung unser Erbgut weitergeben an neue Menschen, empfangen die diese Verformungen gewissermaßen unseres Erbgutes mit. Und das steht dann jetzt da drin, in unserem Erbgut. Und wie gesagt, Gott könnte mit einem Finger schnipsen, wenn er wollte, aber er will nicht. Er will, aus welchem Grund auch immer, er will wachsen lassen. Vielleicht, weil er möchte auch, dass wir daran mitwirken und dass nicht uns einfach übergestülpt wird, ein anderes Leben. Wir haben Gott dafür nicht zu kritisieren. Es ist seine Entscheidung. Wir können Gott danken dafür. Wir können ihn lieben und loben, dass er es überhaupt tut. Nochmal, Frucht des Heiligen Geistes heißt, Gott selbst will in uns sein Wesen ausprägen. Denn er weiß, dass wir es selbst nicht können. Und ich will in einem zweiten Teil der Predigt auf die beiden Themen Geduld und Freundlichkeit ein bisschen mehr eingehen. Aber ich finde, es ist Zeit, dass wir eigentlich auch mal noch ein Lied dazwischen singen können.
Das ist eins meiner Lieblingslieder, muss ich sagen. Ein Lied, das mich immer tröstet, wenn ich an mir selbst verzweifeln möchte. Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das ist ein Wunder und eine große Freude und Grund zur großer Dankbarkeit. Also nochmal in Kürze, das Evangelium sagt, du musst nicht Leistung bringen, damit Gott dich lieb hat. Gott verlangt keine Leistung, sondern Gott will das gottgemäße Leben selbst in dir hervorbringen, wachsen lassen. Und nun geht es heute um Geduld und Freundlichkeit als zweiten Teil dieser Predigtreihe. Vor 14 Tagen ging es um Frieden und Freude und der schöne Gedanke dabei war, der mir hängen geblieben ist, Friede bei Gott ist nicht Abwesenheit von etwas, sondern Anwesenheit, nämlich Anwesenheit Gottes. Und ich will in aller Kürze eigentlich zu beiden Punkten nur ein bisschen was sagen. Geduld. Da ist ja die Frage, wollen wir überhaupt geduldig sein? Also für manche Menschen ist Ungeduld ja eine Tugend. Die Verhältnisse müssen sich ändern. Da muss doch endlich mal was passieren. Zack, zack. Möchtest du geduldig sein? Es geht bei Geduld natürlich auch nicht um Frieden um jeden Preis. Manchmal ist ein Zeitpunkt tatsächlich gekommen, wo was passieren muss. Denken wir an Jesus, der in den Tempel in Jerusalem kommt und sieht, dass dort Händler mit Schafen und Kühen sind und er treibt die alle raus. Und das sind Geldwechsler. Und der schmeißt die Tische von denen um. Also mir tut das immer besonders leid, weil die hatten ja damals keine Scheine, die man vielleicht irgendwie leichter noch hätte aufsammeln können. Die Münzen sind ja dann sonst wohin alle gerollert und weg waren sie. Und da wird es Leute gegeben haben, die haben sie aufgehoben, den haben sie vorher nicht gehört. Dabei war das, was die gemacht haben, eigentlich wichtig und gut und richtig. Das ging darum, dass Tiere da waren für die Opfer, die mussten bezahlt werden. Da kamen Leute aus anderen Ländern, die hatten das falsche Geld dafür. Also die Geldwechsler waren auch wichtig. Das waren nicht die bösen Kapitalisten. Sicher haben die auch ihren Teil daran verdient. Aber das war schon okay, dass die dort waren, aber eben nicht im Tempel. Und das ist es, was Jesus erbost hat und der die Leute mit Peitschenhieben da rausgetrieben hat. Also es gibt Momente, wo Geduld nicht angebracht ist. Trotzdem geht es für uns darum, geduldig zu werden. Und was bedeutet aber eigentlich Geduld? Ich denke, Geduld heißt Zeit lassen. Sich selbst manchmal, aber eben auch anderen und manchmal auch Umständen. Und das wiederum heißt Freiheit geben. Manche Menschen brauchen für ihre Entwicklung oder für Entscheidungen oder was auch immer einfach mehr Zeit als ich selber. Und mit Geduld gebe ich diesen Menschen die Freiheit, ihre Zeit einzuhalten, die sie eben brauchen, die Zeit zu gebrauchen, die für sie wichtig ist. Freiheit heißt Zeit lassen, Freiheit geben. Und das Schöne ist, Geduld, was habe ich jetzt gesagt? Geduld heißt Freiheit geben und Zeit lassen. Und Geduld führt zum Frieden. Wenn man wirklich geduldig ist und nicht nur mit geballter Faust in der Hosentasche auf irgendwas wartet, heißt das, dass man dadurch und darin Frieden hat. Ist eigentlich nicht schlecht, geduldig sein zu können. Und Freundlichkeit. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, ich lasse mir von dir meine gute Laune nicht verderben. Das ist alles andere als Freundlichkeit. Was aber ist Freundlichkeit? Ich denke, Freundlichkeit bedeutet, Menschen Raum zu ihrer Entfaltung zu geben. Menschen zu ermutigen, zu bestärken und Menschen anzunehmen, überhaupt wie sie sind. So wie Gott uns ja auch annimmt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Sollten dann nicht andere Menschen zu uns auch so kommen, wie sie sind? Zu kommen dürfen? Das heißt, Offenheit zu haben für andere und eben auch andersartige, Fremde. Und beides, Geduld und Freundlichkeit, will in uns der Heilige Geist bewirken. Und deshalb ist es gut, dass wir dem Heiligen Geist wiederum Raum geben in unserem Leben, in unserem Herzen, damit er das auch tun kann und damit die Frucht heranwachsen kann. Manchmal, wir haben das so schön vom Olli gehört, manchmal ist es erst nur der Blütenzustand und manchmal ist es schon eine reife Frucht. Und in der Natur gibt's Wunder, da wird eine reife Frucht plötzlich wieder grün, jedenfalls bei uns in unserem Leben, und dann fängt man wieder an zu reifen. Aber es ist in Arbeit und der Heilige Geist tut es. Wie können wir ihm uns zur Verfügung stellen? Ich denke, wichtig ist, dass wir ihm immer wieder innehalten, ihm stillhalten, auf sein Wort achten, auf seine Hinweise reagieren und dass wir besonders, wenn wir in der Bibel lesen, nicht darauf achten, wo muss ich anders werden, was muss ich anders machen, wo werde ich vielleicht kritisiert, sondern zu fragen, woran zeigt sich, dass Gott mich liebt? Woran zeigt sich, dass ich erlöst bin? Woran zeigt sich, dass ich eine Hoffnung habe? Auf den Heiligen Geist hören. Mir ist heute früh aufgefallen, der Pastor Stefan Taubmann schreibt ja seit einiger Zeit in unserem Gemeindechat Verse aus dem Psalm 119. Diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, wissen, das dauert jetzt noch eine Weile, weil der Psalm 119 sehr lang ist. Und gerade heute schreibt er, Vers 44, ich will dein Gesetz halten, alle Zeit, immer und ewiglich. Passt das zusammen? Habe ich mich gefragt. Und man muss ja, also das stammt ja aus dem Alten Testament, der Psalm natürlich, man muss die Worte des Alten Testaments lesen, gewissermaßen mit der Brille des Neuen Testaments. Was heißt das? Ich will dein Gesetz halten, alle Zeit. Das heißt, ich will die Liebe von Gott annehmen und will ihn wiederleben, lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich will seine Erlösung annehmen, alle Zeit, und die Hoffnung auf ihn niemals fahren lassen. So muss man den Psalm 119 lesen. Möge Gott schenken, dass uns das immer gelingt und dass wir bereit sind für die Frucht, die er in uns hervorbringen will. Amen.